Ich habe nochmal Susanne Grewe zu Gast. Wer sich erinnert, Susanne war vor 2 Jahren schon mal bei uns zu Gast und da haben Susanne und ich sehr ausführlich über die Leitlinie geburtshilfliche Anästhesie geredet. Und jetzt im März ist das 22. Symposium geburtshilfliche Anästhesie hier in der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und das haben Susanne und ich zum Anlass genommen, noch einmal einige neue Aspekte der geburtshilflichen Anästhesie zu besprechen. Hallo Susanne.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Quasi mit Veröffentlichung des Podcasts vor 2 Jahren gab es schon die erste Änderung. Da hast du mir noch eine E-Mail geschrieben und meintest, ah, wollen wir das nochmal neu einsprechen? Da habe ich gesagt, nee, das lassen wir jetzt so. Da ging es ums Volumenmanagement. Was hat sich da konkretisiert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben?
Ja, genau. Ich erinnere mich noch ganz gut, dass wir darüber gesprochen haben. Es ging ja um diese typische Hypotonie, die sehr oft nach Spinalanästhesien zur Sektio bei der Mutter auftreten. Und es gibt ja seit vielen Jahren traditionell die Vorgehensweise, dass man Infusionen gibt, um diesem Blutdruckabfall vorzubeugen. Und zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung war es eben so, dass es eine Leitlinie zum Volumenmanagement bei Erwachsenen gab, die quasi verboten hat oder sehr stark eingeschränkt hat, dass man in der Geburtshilfe Kolloide verwendet, weil eben keine Daten zu den Wirkungen auf das ungeborene Kind vorhanden sind. Und das hat eben dazu geführt, dass man während der Sektio, also speziell bevor das Kind abgenabelt ist, eben tatsächlich nur Kristalloide verwenden durfte. Und um mit Kristalloiden überhaupt einen Volumeneffekt zu erreichen, muss man sehr viel geben. Also man soll ja möglichst zeitgleich zum Punktieren geben. Es ist ja eine relativ kurze intravasale Verweildauer. Das heißt, 1 bis 1,5 Liter Kristalloide mit der spinalen Punktion. Das ist ja etwas, was man im klinischen Setting kaum hinkriegt. Seit 2020 gibt es eine neue Leitlinie. Also da ist die Leitlinie zum Volumenmanagement aktualisiert worden. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Kolloide in der Geburtshilfe wieder erlaubt sind. Es ist nicht so, dass man inzwischen weiß, was das beim Kind macht. Das weiß man nach wie vor nicht. Da gibt es keine guten Daten zu. Aber man hat einfach das potenzielle Risiko beim Feten, also über das man ja gar nichts weiß, abgewogen gegen das tatsächliche Risiko bei der Mutter, mit der Hypotonie, die ja dann auch Auswirkungen auf das Kind hat. Und hat gesagt, okay, wir schätzen jetzt dieses Risiko als höher ein und sagen eben, die Kolloide dürfen wieder gegeben werden, zumal man ja weiß, dass die einen guten Effekt haben, zur Prävention einer solchen Hypotonie. Es ist schon so, dass die meisten Kliniken dadurch, dass das so lange verboten war, ihr Management schon sehr auf die Kristalloide fokussiert haben. Und man muss eben immer im Hinterkopf haben, man weiß nach wie vor nicht, was es beim Kind macht. Wahrscheinlich ist es so, dass eine Mischung aus beiden Infusionslösungen, also beispielsweise 500 Milliliter Kristalloide und 500 Milliliter Kolloide als Kohydratation eine gute Mischung sind. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte bei den Kristalloiden bleiben und hat damit gute Erfahrungen von uns, kann er das selbstverständlich auch machen. Ne? Wir wissen ja, dass eine reine Prophylaxe mit Infusionslösung sowieso nicht ausreicht. Man muss in den meisten Fällen sowieso Vasopressoren dazugeben. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute Nachricht für uns, dass wir uns nicht mehr auf rechtlich so dünnem Eis bewegen, wenn wir Kolloide benutzen wollen.
Ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt viele Kliniken, von denen ich auch weiß, die gar keine Kolloide mehr da haben, besonders nachdem dann auch dieser HES-Führerschein da rausgekommen ist. Die
Genau, genau.
klassischen Kontraindikationen für HES haben wir natürlich nicht bei den Schwangeren, also was ja hauptsächlich um Sepsis
Ja.
geht. Spannend, dass man zumindest, wenn man die Kolloide da hat, das als Möglichkeit hat. Das ist ja.
Genau. Nein.
Das zweite Thema, wo wir kurz drüber sprechen wollten, ist die Diskussion mit Thrombozytenaggregationshämmern und Spinalanästhesie. Da gibt es auch ein bisschen was Neues oder was Konkreteres, muss man ja eher sagen, ne?
Da gibt es ein bisschen was Konkreteres. Es ist ja vor ein paar Jahren, ich glaube, es war 2017, eine relativ große Studie rausgekommen an Patientinnen, die ein hohes Risiko für eine Präeklampsie oder Eklampsie aufweisen. Und es ist gezeigt worden, dass die tägliche Gabe von 150 Milligramm ASS per OS ab der relativ frühen Schwangerschaft, also so ich glaube, ab der 16., 17. Woche bis zur 34. bis 36. Schwangerschaftswoche das Risiko einer Eklampsie oder Präeklampsie bei diesen Patientinnen signifikant ändern kann. Und diese Ergebnisse waren so eindrücklich, dass das auch ein Jahr später, nämlich 2018, schon in der entsprechenden geburtshilflichen Leitlinie auch verankert wurde. Also das ist ausdrücklich für Patientinnen mit einem Präeklampsie-Risiko empfohlen. Und es hat dann immer wieder dazu geführt, obwohl diese Medikamente ja klassischerweise so 34., 35., 36. Woche abgesetzt wurden, dass wir doch ab und zu mal mit solchen Patientinnen konfrontiert wurden. Ne? Und dann hieß es eben so, diese Patientin muss jetzt eine Sektion bekommen, soll natürlich gerne Regionalanästhesieverfahren nehmen, haben, nimmt aber eben noch das ASS ein. Wie ist das Problem? Und das ist schon was, was uns beschäftigt hat. Das ist ja schon länger bekannt oder empfohlen, dass man unter niedrig dosiertem ASS außerhalb der Geburtshilfe, also 100 Milligramm pro Tag, durchaus eine Spinalanästhesie machen kann bei Nachnutzen-Risikoabwägung. Aber es war eben immer nicht so ganz klar, ist denn jetzt 150 Milligramm, ist das auch eine niedrig dosierte? Das war ja nicht explizit gesagt. Und da gibt es eben eine aktualisierte Leitlinie unserer Fachgesellschaft, nämlich zu Regionalanästhesieverfahren und Antikoagulation und Thrombozytenaggregationshemmern. Und da sind jetzt in der neuen Fassung explizit Hinweise zu geburtshilflichen Patientinnen enthalten. Das ist gut, das hilft uns auch. Und da ist eben gesagt worden, diese Patientin, das ist ja ein spezielles Patientengut. Klassischerweise ist die Gerinnung, die plasmatische Gerinnung ja in der Schwangerschaft bis hin zum Geburtstermin sehr stark gesteigert. Mhm. Die Patientinnen sind jung, gesund, haben wenig spinale Pathologien, haben wenig Vorerkrankungen. Also diese Patientinnen weisen insgesamt ja ein geringeres Risiko für rückmarksnahe Hämatome auf. Und deswegen ist eben explizit so formuliert in dieser Leitlinie, dass speziell die geburtshilflichen Patientinnen auch nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung unter 150 Milligramm ASS pro Tag ein rückmarksnahes Verfahren, also das ist nicht auf Spinalanästhesien beschränkt, ein rückmarksnahes Verfahren bekommen dürfen. Aber man muss auf jeden Fall aufpassen, dass die nicht noch zusätzliche gerinnungsaktive Medikamente nehmen. Es kommt nämlich gar nicht so selten vor, dass Patientinnen, und das sind gerade die Risikoschwangeren, die dann vielleicht sogar schon länger stationär sind, dass die zusätzlich noch Heparin bekommen. Und die haben ja dann relativ oft so niedermolekulare Heparine, also durchaus mit längerer Wirkdauer. Da muss man sehr aufpassen, dass einem das nicht durchrutscht, weil dann kann man es nicht mehr machen. Ja. Und wenn die zusätzliche Heparin nehmen, dann muss das Heparin pausiert werden und durchaus länger als üblich. Und man ist auf jeden Fall auf einer guten Seite, wenn man den Patientinnen eine Spinalanästhesie machen möchte zur Sektio, dass man doch nochmal ein Anti-10A bestimmt. Und wenn man eben sieht, dass das normal ist, dann kann man sich relativ sicher fühlen. Aber wirklich Vorsicht, Vorsicht, wenn die beide Medikamente bekommen. Mhm. Ja.
Okay. Aber trotzdem ja auch für die Patientin gut, dass man dass zumindest das nicht komplett verwehrt ist, aus Unsicherheit, und für uns gut, dass es da eine im Rahmen so einer Empfehlung eine Sicherheit gibt, wenn man das tut.
Ja, absolut. Und wir haben ja auch gemerkt, dass es viele Fragen dazu gab, also im eigenen Kollegenkreis und auch Anfragen in den Arbeitskreis. Also das war schon ein Thema, was die Kollegen beschäftigt hat.
Ja, und das Letzte ist das Thema, wo man witzigerweise, obwohl man eigentlich denkt, es ist weg, immer wieder drüber redet, das ist das Lachgas. In dem Fall jetzt nicht im anästhesiologischen Setting, sondern im geburtshilflichen Setting. Wie steht ihr dazu? Da haben wir, glaube ich, letztes Mal gar nicht richtig drüber geredet, ne?
Ja, da haben wir gar nicht drüber geredet, aber es kommt ja immer wieder die Frage auf, gibt es nicht eigentlich auch Möglichkeiten zur Schmerztherapie bei der vaginalen Geburt außerhalb der Periduralanalgesie? Ne? Es gibt ja Patientinnen, die haben Kontraindikationen, die wollen einfach keine Periduralanalgesie und die möchten natürlich auch irgendwie eine Schmerztherapie haben. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und immer wieder kommt die Frage nach dem Lachgas auf. Ich habe, weil ich mal einen Vortrag dazu gemacht habe, mal ein bisschen gegoogelt und habe gesehen, dass gerade so in der Regenbogenpresse relativ häufig geschrieben wurde, Lachgas, das tolle Medikament, die Anästhesisten haben das zu Unrecht vergessen und glücklicherweise wird es jetzt im Kreißsaal wieder verwendet. Super Medikament, tolle Erfahrungsberichte. Ich würde mal sagen, wir haben es ja nicht vergessen. Und aus meiner Sicht natürlich schon gar nicht zu Unrecht. Also wir haben es ja mit Absicht weniger benutzt. Ich weiß, dass es Kliniken gibt, die es noch benutzen, aber die allermeisten Kliniken.
Also bei uns gibt es noch eine Leitung.
Okay. Die allermeisten Kliniken benutzen es deutlich weniger oder gar nicht mehr. Und viele Kliniken, so auch wir, haben schon seit einigen Jahren die kompletten Leitungen zurückgebaut und benutzen es gar nicht mehr. Es gibt immer mal wieder Anwendung. Also ich weiß, dass schon in meiner Kindheit war die Rede davon, dass so unsere Mütter unter der Geburt sich mal Lachgas bekommen haben. Also daran kann man erkennen, das gibt es tatsächlich relativ lange schon, die Idee. Und Lachgas hat ja durchaus eine energetische Wirkung. Also so weit hergeholt ist der Gedanke ja nicht. Aber es gibt gute Studien dazu, dass die energetische Wirkung nicht besonders hoch ist. Und es gibt Vergleichsstudien mit Druckluft, wo die Patientinnen unter Druckluft die gleiche Schmerzreduktion hatten wie unter Lachgas. Die waren trotzdem ein bisschen zufriedener, die Patientinnen, weil sie so das Gefühl hatten, sie können selber was machen, sie können das selber irgendwie steuern. Die Frage ist eben, ob der Preis nicht ein bisschen zu hoch ist, dass man dafür Lachgas benutzen muss. Müssen wir immer mal ein bisschen bedenken, es hat auch Nebenwirkungen. Wir haben es nicht umsonst verlassen. Ja, da war was mit dem Vitamin B12, kleine Erinnerung. Na, Vitamin B12 ist ja so ein Coenzym für die Methionin-Synthetase. Das hat so ein bisschen was zu tun mit Methylgruppenbereitstellung, DNA-Synthese. Eine gefürchtete Nebenwirkung war so eine Störung der Blutbildung, weil das ein System mit relativ hohem Umsatz ist. Und das so bei Patientinnen, die so eine Störung von diesem Vitamin B12-Stoffwechsel hatten, so megaloblastäre Anämien bekannt geworden sind. Man weiß jetzt nicht so richtig, ob tatsächlich eine kurzzeitige Anwendung im Kreißsaal das sofort macht, aber man weiß es eben nicht. Ne? Also es ist durchaus möglich. Und klar, solange die Patientin das zur Analgesie unter der Geburt haben möchte, ist das Kind ja noch im Uterus. Das heißt, das Kind kriegt das auch ab. Ja, auch da weiß man nicht genau, ne, was es macht, ob nicht vielleicht doch Langzeitfolgen bekannt sind. Wahrscheinlich, ich meine, relativ häufig wurde das angewandt, wahrscheinlich sind diese Folgen nicht so groß. Ich denke mal, sonst hätte man schon was gehört. Aber ich glaube, ein ganz anderer Effekt steht so ein bisschen im Moment im Vordergrund. Lachgas ist ja ein Treibhausgas. Und das ist ja ein Thema, was im Moment eine sehr große Rolle spielt. Also Lachgas hat, glaube ich, so einen Anteil von 4-6% an den Treibhausgasen. Das kommt jetzt nicht alles vom Lachgas aus dem Kreißsaal. Ja? Aber ob man nun ohne Not da noch das Ganze vergrößern muss oder den Anteil vergrößern muss, das frage ich mich. Das sind ja offene Systeme, die im Kreißsaal verwendet werden.
Das ist, glaube ich, tatsächlich das beste Argument gegen Lachgas. Ist nicht ganz so potent wie Desfluran, muss man sagen, aber das muss man bedenken, dass der Volumenanteil ja viel, viel höher ist. Bei Desfluran reden wir ja irgendwie 5-7% und beim Lachgas, um eine energetische Wirkung dann wirklich zu haben, sind wir ja bei 50%.
Ja, ja. Und man muss eben schon sagen, dass das sind zwei Sachen. Einmal die Arbeitsplatzbelastung. Also es ist schon so, dass im Kreißsaal dann in der unmittelbaren Umgebung der Wert an Lachgas steigt. Und da sind ja auch andere Personen, Hebammen, Begleitpersonen. Und dann wird ja immer wieder argumentiert, das sind so in der Regel so Maske-in-Maske-Systeme. Ne? Also die Patientin hält sich die vors Gesicht und in der Maske ist so ein Ventil, was dann quasi die ausgeatmete Luft an die Narkosegasabsaugung leitet. Im Idealfall. Ob das dann immer so klappt bei einer aufgeregten Schwangeren, das sei mal dahingestellt. Also ich glaube, dass A, die Arbeitsplatzbelastung hoch ist und dass das, was in die Absaugung tatsächlich geht, dann eben in die Atmosphäre geht, auch nicht gut. Also ich würde zusammenfassend sagen, die energetische Wirkung ist begrenzt. Über die Langzeitfolgen ist eigentlich nicht so richtig was bekannt. Die Arbeitsplatzbelastung ist wahrscheinlich nicht zu vernachlässigen und es ist einfach ein Treibhausgas. Und das alles im Zusammenhang mit der geringen energetischen Wirkung. Also ich würde es nicht benutzen.
Das Einzige, was man sagen muss, das hast du ja aber auch schon gesagt, ist, dass man den Leuten, dass es ja immer unglaublich effektiv ist, den Leuten selbst was in die Hand zu geben, dass sie sich nicht so ausgeliefert fühlen. Ist ja nicht mal auf den Kreißsaal beschränkt, sondern auf viele Prozeduren.
Ja, absolut. Ich sehe das auch. Und noch ein Aspekt, den ich nicht ganz unwichtig finde. Es ist eben auch was die Hebamme, die Geburtshelfer so ein bisschen selbst anwenden, selbst entscheiden können und eben nicht auf den Anästhesisten warten müssen, der vielleicht gerade keine Zeit hat, bei einer anderen OP steht oder und so weiter und so weiter. Ich halte trotzdem den Preis für relativ hoch.
Wir möchten nochmal darauf aufmerksam machen, am 4. März findet in Hannover in der Medizinischen Hochschule das 22. Symposium der geburtshilflichen Anästhesie statt. Das Ganze ist auch gleichzeitig die offizielle Jahrestagung des wissenschaftlichen Arbeitskreises geburtshilfliche Anästhesie der DGAI. Um wie viel Uhr geht's los, Susanne?
Um 9.15 Uhr geht's los. Ja.
Und dann den ganzen Tag, gehe ich davon aus.
Es geht den ganzen Tag und das ist so ein Symposium, viele waren vielleicht schon mal, was klassischerweise jährlich stattfindet. Das ist auch gleichzeitig immer die Veranstaltung des wissenschaftlichen Arbeitskreises, geburtshilfliche Analgesie und Anästhesie. Es hat halt in den letzten 2 Jahren nicht stattgefunden wegen Corona. Es ist eine ganz tolle Veranstaltung, die so klassischerweise wirklich praktische Aspekte in den Mittelgrund rückt. Also wirklich, wie mache ich in der Praxis geburtshilfliche Anästhesie und Analgesie? Wir haben ganz viele renommierte Referentinnen und Referenten. Ich glaube, es wird eine ganz tolle Veranstaltung. Wir haben ein ganz tolles Programm zusammengestellt und es wird auf jeden Fall auch Zeit bleiben zum kollegialen Austausch.
Worüber redest du?
Ich rede über Patientinnen mit kardialen Vorerkrankungen, also speziell Patientinnen mit Schrittmachern oder ICDs oder angeborenen oder erworbenen Herzfehlern, die einem ja durchaus mal im Kreislauf begegnen können.
Und auf welchen Vortrag freust du dich am meisten?
Ich freue mich tatsächlich am meisten, das kann ich nicht sagen.
Okay.
Nein, ich möchte jetzt keinem Input zu geben. Es sind wirklich okay. Super interessante Sachen dabei. Es geht um Schmerztherapie, es geht um Alternativen zur Periduralanalgesie, es geht um die neue Leitlinie zur peripartalen Blutung. Es sind wirklich, wirklich viele, viele super interessante Sachen, die wirklich Implikationen für den Alltag haben dabei. Also und es sind auch wirklich alles renommierte Referenten, die wirklich lange Erfahrung in der Vortragstätigkeit und auch lange Erfahrung mit diesem Gebiet haben. Also es wird toll werden.
Super. Vielen Dank, Susanne. Und
sehr gerne.
Wir sehen uns am 4. März.
Bis dahin. Freue mich.
Und den Link zum Flyer und zur Anmeldung packe ich wie immer in die Shownotes.